Psalm 78, ein Weisheitslied von Asaf. Höre, mein Volk, meine Weisung, neigt euer Ohr den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will Rätsel verkünden aus alter Zeit, die wir hörten und erkannten, die unsere Eltern uns erzählten. Wir wollen sie ihren Kindern nicht verschweigen, wollen sie der künftigen Generation erzählen. Die Ruhmestaten der Heiligen und ihre Macht, die Wundertaten, die sie getan hat. Sie errichtete ein Zeugnis in Jakob. Eine Weisung setzte sie in Israel ein, die sie unseren Eltern gebot, ihren Kindern kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Kinder, die erst geboren werden, damit sie aufstünden und es ihren Kindern erzählten und diese auf die Gottheit ihr Vertrauen setzten, ihre Taten nicht vergäßen und ihre Gebote bewahrten, damit sie nicht würden wie ihre Eltern, eine widerspenstige und rebellische Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war, deren Geist nicht treu zu Gott hielt. Die Söhne Ephraims, gerüstete Bogenschützen, kehrten um am Tag der Schlacht. Sie hielten den Bund der Gottheit nicht, weigerten sich nach ihrer Weisung zu wandeln. Sie vergaßen ihre Taten und was sie ihnen Wunderbares gezeigt hatte.
Ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Danke, guter Gott, für diesen Text, den wir eben gehört haben, der so uralt ist, der so von so weit her kommt. Ich bitte dich um deinen Geist, der uns hilft beim Verstehen, was das jetzt mit uns hier und heute zu tun haben soll und was es auch für unser eigenes Leben bedeuten kann. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, wir haben gerade eine Predigtreihe in der Fastenzeit zusammen mit dem Projekt Kirche, wo ich heute Morgen schon war. Sie lassen schön grüßen. Letzten Sonntag war Joe vom Projekt Kirche hier und hat eine Predigt gehalten über die Mönchszelle und was das für uns heute bedeuten könnte. Wir nehmen so nacheinander ein paar Räume durch, die in Klöstern auch vorhanden waren, besonders in den iroschottischen Klöstern und was das für eine Relevanz für uns heute hier haben könnte, welche Räume wir in unserem eigenen Leben dafür auch entdecken können. Genau, und heute haben wir das Skriptorium. Solltet ihr mal in der Schweiz unterwegs sein, dann solltet ihr, finde ich, auch mal in die Ostschweiz fahren, nach St. Gallen. Es ist so ein netter, kleiner Schweizer Ort. Aber vor allem gibt es in St. Gallen ein gewaltiges Kloster. Es ist wirklich ein Riesending, was da steht. Und es ist sehr beeindruckend. Die Geschichte davon ist, dass im 6. Jahrhundert der Mönch Gallus aus Irland dorthin gewandert ist. Er hat Europa durchquert. Und der Legende nach ist er dort, wo jetzt das Kloster St. Gallen steht, über eine Wurzel gestolpert und hat das als Zeichen genommen, dass er an diesem Ort ein Kloster gründen soll. Also, wie das genau gegangen ist, egal, auf jeden Fall haben Gallus und seine Kollegen dort eine Kultur hingebracht, die sich in Irland und Schottland entwickelt hatte und von der wir hier jetzt hier unsere Impulse abzweigen. Die ursprüngliche Mönchszelle von Gallus ist über die Jahrhunderte weg immer weiter ausgebaut worden, bis eben zu diesem barocken Monumentalbau, der da heute noch steht. Ist heute kein Kloster mehr, aber die Gebäude stehen da noch. Die sind jetzt nicht alle gleich interessant, aber am spektakulärsten davon ist zweifellos die Klosterbibliothek. Die kann man besichtigen, da stehen auch immer lange Schlangen davor, aber es lohnt sich, da mal reinzugehen und sich das alles zeigen zu lassen mit Filzpantoffeln an den Füßen und sich da umzugucken. Es ist ein Riesenraum, wo so auf zwei Etagen uralte Bücher stehen. Und besonders schön finde ich die Inschrift, die über dem Eingang davor steht. Da steht auf Griechisch Psyche Siatreion, was auf Deutsch so viel heißt wie Seelenapotheke. Also mir sagt das was. Ich liebe Bücher und ich könnte mich echt in so einen Raum versenken und am liebsten mal alles um mich rum vergessen und am liebsten mal in so alten Handschriften rumblättern. Ist natürlich strengstens verboten. Aber auch so zu Hause mit einem guten Buch einfach mal abtauchen aus der Welt, ist doch was Schönes. Genau dafür ist so eine Klosterbibliothek aber nicht da. Das Skriptorium der Klöster, aus denen sich dann so diese Bibliotheken entwickelt haben, das war und ist nicht der Ort, wo man sich aus der Welt ausklinken und abtauchen darf, weil dafür gibt es die Zelle und über die haben wir ja letzten Sonntag schon was gehört. Im Skriptorium dagegen, da wurde ursprünglich gar nicht so sehr gelesen, als vielmehr geschrieben, und zwar abgeschrieben. Da wurden Texte kopiert, damit man die weitergeben konnte an die nächste Klosterneugründung. Das heißt, die Funktion vom Skriptorium, die ist immer nach außen gerichtet. Da geht es um die Weitergabe von Wissen. Ursprünglich ging es ja eben um die Weitergabe der Texte, die so das geistige Fundament bilden für das neue Kloster. Also eben die biblischen Texte, die man alle erstmal abschreiben musste, Kopierer waren noch nicht erfunden. Und davon ausgehend ging es dann auch um die Weitergabe des Wissens, was in diesen Klöstern entwickelt wurde. Klöster haben bald auch Schulen gegründet und haben enorm viel dazu beigetragen, dass Kinder lesen und schreiben gelernt haben, bevor es unser modernes Schulsystem gab. Vieles von unserer heutigen Kultur hat dort in diesen Klöstern angefangen. Das waren also keine zurückgezogenen Mönche, die sich da irgendwo in ihren Klostermauern eingeigelt haben, sondern die hatten immer einen Auftrag für den Ort, an den sie von Gott geschickt wurden. Deswegen können auch diese alten Mönche für uns da drin ein Vorbild sein. Mit dieser Haltung, altes Wissen weiterzugeben, stehen diese Mönche aber auch in einer noch viel älteren Tradition, und da sind wir dann bei dem Bibeltext, den wir gehört haben. Das ist der Anfang von Psalm 78. Hier in der Version der Bibel in gerechter Sprache. Ich fand das sehr spannend, dass man Gott auch mal mit sie ansprechen kann, mit dem weiblichen Pronomen. Und dieser Psalm ist ein sogenannter Lehrpsalm, also eine Belehrung in Form eines Liedes. Das hat man gesungen, weil man sich so den Inhalt besser merken kann. So was kennen wir hier eigentlich nur noch aus der Kita, aber das, wenn Kinder so Lehrreime singen, so die Monate und so. Später, wenn sie dann lesen lernen, hört das dann so auf mit den Liedern und den Merkreimen. Ist aber irgendwie fast ein bisschen schade. Dieser Psalm hier, der wurde, wie das ganze Alte Testament übrigens auch, lange mündlich weitergegeben. Und es hat funktioniert, weil es gebundene Sprache war, die zu einer festen Melodie gesungen wurde. Und so war es möglich, dass diese Texte im Wortlaut über lange, lange Zeit weitergegeben wurden. Jedes Kind hat die auswendig gelernt. Das war ein Teil des Bewusstseins der Israeliten. Und vermutlich wurden diese Texte dann verschriftlicht, als das Volk Israel nach Babylon verschleppt wurde. Nimmt man jedenfalls an, dass es so gewesen ist. Denn dort im Exil war das Volk dann wirklich in Bedrängnis und die konnten ihre Kulturen, ihre Feste nicht mehr so pflegen wie bisher und es drohte der Traditionsabbruch. Diese Lieder drohten verloren zu gehen, wenn sie keiner mehr singt. Und deshalb wurden sie dort schriftlich fixiert und wurden schließlich zu dem zusammengestellt, was wir heute als Altes Testament haben, also als die jüdische Bibel. Im Psalm 78 geht es genau darum, um diese Weitergabe von uraltem Wissen. Da steht, was uns die Väter erzählt haben, das wollen wir auch dem kommenden Geschlecht erzählen. Ja, warum? Na, damit die das Rad nicht wieder neu erfinden müssen, damit die nicht alle Fehler nochmal machen, die schon die Generationen vor ihnen gemacht haben. Die Erinnerung an das, was war, die soll den folgenden Generationen helfen, ihr Leben besser zu gestalten. Ja, manche von euch sind Eltern, da ist das Thema für euch irgendwie naheliegend. Andere sind sicher LehrerInnen, da ist das natürlich auch ein Thema, was euch vertraut ist, diese Weitergabe von Wissen. Aber auch wenn ihr weder Eltern noch LehrerInnen seid, ist das ein Thema, denn auch ihr lebt ja euer Leben irgendwo in Beziehung zu anderen Menschen. Es gibt zum Beispiel Kleingruppen in der Gemeinde, wo man sich trifft und sich austauscht, auch da wird Wissen weitergegeben. Oder im Kollegenkreis, in dem ihr seid, in der Familie, in der ihr euch bewegt, auch da wird Wissen weitergegeben, wo auch immer wir in Beziehung zu anderen Menschen stehen. Dieses Weitergeben von Wissen beschreibt aber auch ganz gut die Aufgabe von dem, was wir heute Geschichtswissenschaft nennen. Die Forschung über das, was früher geschehen ist und darüber, in welchem Zusammenhang diese Ereignisse standen und welche Faktoren eine Rolle spielten und so weiter. In der Theologie gibt es dieses Fach auch, nämlich Kirchengeschichte, so wie sich das Christentum über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Für mich war das damals echt im Studium so mein Lieblingsfach. Denn es sind dabei wirklich so einige Kronleuchter aufgegangen, immer wieder, so diese Erkenntnis, dass es einfach alles schon mal gegeben hat. So. Wir waren ja damals so jung und begeistert und da gab es immer wieder so Bewegungen in christlichen Gemeinden, so man dachte so, oh, jetzt wirkt der Heilige Geist ganz neu und jetzt geht's richtig los, jetzt gibt's die ganz große Erweckung, weil dann kurz drauf Jesus wiederkommt, ja. Und dann lese ich so in der Kirchengeschichte nach und merke, diese Art von Spinnern hat es immer wieder gegeben. Die dachten, mit ihnen käme so die große endzeitliche Erweckung. Die gab es in der alten Kirche, die gab es im Mittelalter, die gab es während der Reformationszeit und in allen Jahrhunderten immer wieder tauchten solche Bewegungen auf, die sich dann immer relativ schnell wieder erledigt hatten. Mich hat diese Erkenntnis damals sehr entspannt, ja, denn ich habe gemerkt, ich muss nicht auf jeden Zug aufspringen, der gerade durch die Christenheit düst. Ja, weil wenn sich dann so die große Aufregung wieder gelegt hat, dann kann man auch ganz normal weiter glauben. Denn das, was das Christentum so durch die Jahrhunderte wirklich hindurchgetragen hat, das waren ja gerade nicht diese spirituellen Exzesse, sondern der ganz schlichte, stetige Glaube. Also mir hilft diese zeitliche Tiefendimension sehr, wenn es darum geht, so manche Dinge einzuordnen. Wenn ich sehe, dass es auch in der Vergangenheit so vieles oder eigentlich so gut wie alles schon mal gab, und dann kann ich und darf ich daraus lernen und darf für mich heute meine Schlüsse ziehen. Solche Gedanken sind natürlich auch im säkularen Kontext gerade brandaktuell, also Stichwort Erinnerungskultur. Weil wir merken ja gerade wirklich, dass so in breiten Bevölkerungsschichten in großem Stil Wissen verloren geht. Sei es jetzt irgendwie über die Geschichte Israels und Palästinas, da wundert mich sicher wirklich oft, was da so an Ideen rumschwirrt. Oder sei es das Wissen über die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ja, irgendwie geht da gerade was verloren. Die Zeitzeugen des Holocaust sterben aus. Ja, also wir haben Margot Friedländer noch, sie ist 103 und immer noch aktiv. Und es ist ein Segen, dass diese Frau immer noch unter uns ist und immer noch ja, uns erzählt, wie es war. Aber es ist ja klar, irgendwann, schon sehr bald, werden auch die letzten Zeitzeugen einfach nicht mehr da sein. Ja, und was wird dann? Wolfgang Benz ist Historiker. Und er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Zukunft der Erinnerung, das deutsche Erbe und die kommende Generation. Ist gerade diese Woche erschienen, ja, man merkt, wie brandaktuell das gerade ist. Und mit Wolfgang Benz war gerade diese Woche ein Interview in der FAZ und er wurde da unter anderem gefragt, bald gibt es keine Zeitzeugen mehr, was wird fehlen? Und er hat geantwortet, gar nichts. Ja, gar nichts wird fehlen, denn die Zeitzeugen haben ja ihre Pflicht getan. Die Archive sind voll mit ihren Aufzeichnungen, digital, analog, das ist alles abrufbar. Mit anderen Worten, es liegt jetzt an uns, was wir damit machen. Ja, wir haben keine Ausrede, es liegt an uns, dass wir das Wissen, das uns diese Zeitzeugen mitgegeben haben, dass wir das weitergeben an die, die nach uns kommen. Das heißt, wir, die wir heute leben, wir sind jetzt dran, wir sollen das Verbindungsstück sein zwischen denen, die nicht mehr da sind und denen, die gerade erst auf der Welt auftauchen. Und ich finde es auch irgendwie eine ganz fürchterliche Ironie der Geschichte, dass gerade das Volk, die Juden, dass gerade das Volk, das dieses Weitergeben der Erinnerung an die Nachwelt so sehr kultiviert, dass genau das, dieses Volk immer wieder ausgerottet werden soll. Es scheint den Autokraten dieser Welt ein Dorn im Auge zu sein. Ja? Autokraten mögen den Gedanken nicht, dass es vor ihnen schon was gab und dass dann nach ihnen noch was anderes kommt. Für die gilt immer nur die Gegenwart und alle Erinnerungsarbeit stört dann nur. Aber wir leben nicht nur in der Gegenwart, sondern wir haben immer eine Vergangenheit und wir haben auch eine Zukunft. Und das Wissen aus der Vergangenheit hilft uns dabei, die Zukunft zu gestalten. Beziehungsweise es hilft unseren Nachkommen, die Zukunft zu gestalten. Hier ist noch ein schöner Satz von Aleida Aßmann, die viel über Erinnerungskultur geforscht und geschrieben hat. Aleida Aßmann sagt, Erinnerung ist Arbeiten an der Zukunft. Erinnerung ist Arbeiten an der Zukunft. Arbeit ist ein gutes Stichwort. Ich selber stehe ja immer wieder vor der Frage, wenn ich ein Buch lese, dass ich mich fragen muss, ist das jetzt Arbeit oder ist das Freizeit, was ich gerade mache? Ja. Und tatsächlich, das meiste davon ist tatsächlich Arbeit, auch wenn ich das nicht alles als Arbeitszeit abrechne, wenn ich ein Buch lese. Es ist aber auch nicht in dem Sinne Freizeit, es ist nicht Entspannung. Es ist eine bewusste Anstrengung, ein Sachbuch zu lesen und das zu durchdenken. Und in dem Psalm hier werden wir aber auch bewusst auch dazu aufgefordert, Wissen weiterzugeben. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns dieses Wissen erstmal aneignen. Das ist nichts, was einfach von selber passiert. Es ist eine bewusste Anstrengung. Komplizierte Texte lesen, komplexe Gedanken verfolgen, Texte zwei- oder dreimal lesen, bis man sie verstanden hat. Das, was wir dadurch lernen, setzt sich ja dadurch umso besser im Gehirn fest. Ihr kennt das sicher noch aus der Schule. Lässt sich aber auch jetzt als Erwachsener noch üben. Denn das Hirn ist ein tolles Organ, man darf das ruhig trainieren. Das heißt, mit dieser Denkarbeit kommt zu dieser zeitlichen Tiefe dann sozusagen noch eine räumliche Tiefe dazu. Denn Dinge, um Themen im Detail zu durchdringen, das braucht ja eine gewisse Anstrengung. Es braucht auch die nötige Konzentration, die nötige Tiefe. Und da merken wir auch, dass es zunehmend schwieriger wird, diese Konzentration zu finden. Weil wir werden ja derart zugemüllt mit Informationen, die wir nicht brauchen. Das kennt ihr alle. Ich merke das extrem, seit ich Instagram habe. Ich habe da so ungefähr seit 2 Jahren einen Account, weil ich gemerkt habe, dass es so, also in meinem Job jetzt wirklich nicht mehr ohne geht, weil ich wirklich viele Sachen sonst gar nicht mitkriege oder auch mit Leuten ganz anders kommunizieren kann. Aber es ist eben natürlich auch ein extremer Informationsoverload, der da ständig passiert. Ja, also wenn ich überlege, wie viele Kacheln ich da an mir vorbeiwische, so ein Inhalt nach dem anderen. Und ich mache das ja auch freiwillig. Ja, dieses Ding entwickelt schon einen Sog. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich muss mir echt oft bewusst sagen, so, ich tue das Handy jetzt echt wieder mal in die Tasche und dann schaue ich in der U-Bahn lieber mal auf ein Fenster oder ich gucke mal in die Gesichter der Leute, die da neben mir sitzen in der U-Bahn. Oder zu Hause muss ich mich auch bewusst daran erinnern, dass ich das Ding mal ganz weglege und lieber mal dieses Buch da zu Ende lese, was ich vor langer Zeit mal angefangen hatte und was sich dann als eher schwierig rausgestellt hat. Es ist eine bewusste Anstrengung, eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Hier ist ein weiteres Zitat, das gerade diese Woche in der Zeitung stand. Barbara Zehnpfennig ist eine Politikwissenschaftlerin. Und von ihr war ein Artikel in der FAZ über Digitalisierung und Sozialverhalten. Und sie beschreibt da eben die Dinge, die ich gerade so erwähnt habe. Und dann schreibt sie unter anderem Folgendes. Jetzt kommt ein langer Satz. Was sich aber auf jeden Fall feststellen lässt, ist, dass der Sorg- und gedankenlose Umgang mit den Erleichterungen, die das Internet bietet, nicht dazu anregt, sich der tatsächlichen Komplexität der Welt zu stellen und jene Fähigkeiten in sich zu stärken, die ein sinnvolles Verhältnis zu den geballten Herausforderungen der Realität entstehen lassen. Also wenn ihr diesen grammatikalisch anspruchsvollen Satz verstanden habt, dann ist bei euch noch nicht Hopfen und Malz verloren, sage ich mal. Dieser Satz passt jetzt wirklich nicht auf eine Instagram-Kachel. Da muss man schon ein bisschen langsamer und gründlicher denken. Deswegen lese ich ihn nochmal vor. Was sich aber auf jeden Fall feststellen lässt, ist, dass der Sorg- und gedankenlose Umgang mit den Erleichterungen, die das Internet bietet, nicht dazu anregt, sich der tatsächlichen Komplexität der Welt zu stellen und jene Fähigkeiten in sich zu stärken, die ein sinnvolles Verhältnis zu den geballten Herausforderungen der Realität entstehen lassen. Zitat geht noch weiter. Die digitale Welt bietet nicht nur die Möglichkeit, es sich einfach zu machen, sondern sie bietet auch ein riesiges Angebot an Chancen, sich geistig und persönlich fortzuentwickeln. Allerdings bedarf es zu deren Nutzung einer willentlichen Gegensteuerung gegen den Sog, den das bequeme, angenehme, ablenkende, unterhaltende der digitalen Welt auf ihren Konsumenten ausübt. Mit anderen Worten, es bedarf der Bildung. Ihr dürft das Zitat nachher gerne nachlesen bei mir. Ich habe es hier schriftlich vor mir, ich habe es einfacher als ihr. Ja, aber Bildung. Bildung ist ja auch wieder so ein sehr deutscher Begriff, aber ein sehr hilfreicher. Bildung ist das, woran die Klöster gearbeitet haben, und Bildung ist im Prinzip auch das, worum es im Psalm 78 geht. Bildung ist mehr als reines Wissen. Bildung ist die Fähigkeit, anhand des Wissens, das man sich erworben hat, Querverbindungen zwischen einzelnen Themen zu ziehen und komplex zu denken und nicht nur eindimensional. Und da komme ich nochmal auf die Klosterbibliothek St. Gallen zurück, denn da drin gibt es nicht nur Bücher, sondern zum Beispiel gibt es da auch einen riesen Globus. Denn diese Klosterbibliotheken waren ein Hort der Gelehrsamkeit. Die konnten auch Geographie und Astronomie, diese Mönche, und kannten sich wirklich mit allem aus, was es an Wissen zu dieser Zeit gab. Und wie gut sie sich auskannten, da habe ich am meisten gestaunt, zeigt so ein Nachbau von einem kleinen Globus, den der Mönch Notker im 11. Jahrhundert angefertigt hatte. Da habe ich schon mal gestaunt, im 11. Jahrhundert ein Globus, Erde als Kugel. Also von wegen Religion macht dumm, und im Mittelalter haben alle geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Die Mönche dort, die wussten Bescheid. Die kannten die Theorien von Aristoteles und Erastotenes und den ganzen alten Griechen. Und die wussten auch, dass diese Theorien stichhaltiger waren als die Ansichten von ein paar Kirchenvätern, die tatsächlich dachten, die Erde ist eine Scheibe, weil in der Bibel steht ja was von Säulen der Erde und so. Die iroschottischen Mönche haben dieses Wissen gehabt von den alten Griechen. Denn gerade die iroschottischen Mönche waren auch immer ganz schön eigenständige Denker, die sich auch gerne mal mit der römisch-katholischen Kirche angelegt haben. Auch darin sind sie mir sehr sympathisch. Und diese Mönche haben eben nicht nur Texte abgeschrieben, sondern sie haben auch selber gedacht. Und weil sie eben so umfassend gebildet waren, konnten sie quer über die Disziplinen hinwegdenken. Ist für heute schwierig geworden, weil wir die Unmengen an Wissen, die es in der Welt gibt, unmöglich beherrschen können. Und weil wir überall irgendwie nur kleine Teilbereiche im Blick haben können. Aber das, was wir überblicken können, sollten wir wirklich nutzen. Denn je mehr Bildung wir haben, je mehr wir wissen, desto eher sind wir einfach auch in der Lage, Dinge auch einzuschätzen und zu sagen, Moment mal, kann das sein, was mir hier gerade erzählt wird in einem Film oder in irgendwelchen Social Media? Kann es zum Beispiel wirklich sein, dass Bonhoeffer zu Churchill gefahren ist und ihn um eine Bombe gebeten hat? Das wird in einem Film, der gerade angelaufen ist, tatsächlich so dargestellt. Und wenn man ein bisschen was, also ein bisschen reicht schon, wenn man ein bisschen was über Bonhoeffer weiß, dann weiß man sofort, dass das ein kompletter Bullshit ist. Aber dafür muss man das erstmal wissen. Ja. Woher kriege ich dieses Wissen? Man muss einfach genau hingucken. Es gibt auch im Internet seriöse Webseiten, es gibt Organisationen, es gibt Bibliotheken, in denen Wissen abrufbar ist. Es ist alles vorhanden. Aber es bedarf eben dieser bewussten Anstrengung von mir, da nachzuschauen. Das ist durchaus auch eine geistliche Übung. Und ich habe zum Schluss noch eine andere Beobachtung hier im Text. Hier ist ja davon die Rede, dass wir unsere Kinder das alles lehren sollen, damit sie nicht so werden wie ihre Eltern. Also Moment mal. Wir sollen unsere Kinder lehren, dass sie nicht so werden wie ihre Eltern. Das sind doch dann wir. Ja, also wir sollen unsere Kinder lehren, nicht dieselben Fehler zu machen wie wir. Das nenne ich Demut in der Erziehung. Aber es ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn wir werden hier aufgefordert, zu uns selber eine gesunde Distanz einzunehmen. Denn diese Erziehung zu Gottesfurcht, wie man es früher mal nannte, heißt eben gerade nicht, dass wir Kindern so unsere eigenen Überzeugungen überhelfen, so, egal wie toll wir die selber finden, sondern dass wir Kinder zu Menschen erziehen, die ihren eigenen Weg mit Gott finden. Auch wenn der anders aussieht als der, den wir vielleicht selber für sie vorgesehen hätten. Unsere Nachkommen sollen nicht dieselben Fehler machen wie wir. Keine Anekdote, ich habe in meiner Umgebung ein paar Pastoren, die Adventisten sind. Das sind ganz prima Leute, ich mag die total. Die Kirche der Adventisten ist ein bisschen was Spezielles, die hat sich im 19. Jahrhundert vom Bund der Methodisten abgespalten. Die wurde von einem Pastor gegründet, der dachte, Jesus kommt im Jahr 1844 wieder. Das, wie man weiß, ist das nicht passiert. Aber die Adventisten haben einen Weg gefunden, damit umzugehen, dass sich ihr Gründer komplett geirrt hat. Und die haben da eine wunderbare ironische Distanz dazu entwickelt. Also die sind gerne Adventisten, die Pastoren, die ich da kenne. Ja, und ich finde das toll, diese ironische Distanz. auch unsere Kinder, unsere Nachkommen dürfen und sollen eine kritische oder auch ironische Distanz zu uns selber entwickeln. So wie wir auch selber zu unseren eigenen Eltern auf Distanz gehen dürfen und sollen. Worum es aber insgesamt geht, ist, dass wir aus der Geschichte des Volkes Gottes, wie wir sie in der Bibel finden, und dass wir aus unserer eigenen Geschichte, wenn wir so auf sie zurückschauen, dass wir eines lernen, dass wir nämlich Hoffnung haben für die Zukunft. Dass wir uns nicht entmutigen lassen, hier wie die Söhne Ephraims im Text, die ihre Bogen haben fallen lassen, davongerannt sind, als sie vergessen hatten, wie zuverlässig Gott ist. Die Bibel zeigt uns über dem, was wir so gegenwärtig in der Welt sehen, noch ein größeres Narrativ, noch eine größere Geschichte, und die endet damit, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Diese Herrschaft Gottes ist unter uns als Gemeinde schon angebrochen. Und in dieser Hoffnung liegt unsere Widerstandskraft, so auch wie die Klöster immer wieder Horte des Widerstands gewesen sind. Diese Hoffnungskraft lässt sich kultivieren. Nicht zuletzt auch durch ein gutes Sachbuch. Es erscheinen gerade so viele, die gelesen und besprochen werden wollen und sollen. Amen.